Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Semesterstart in Hochschuldeutschland. Das haben sich vor allem die Erstis im Wintersemester anders vorgestellt.
Also der Semesterstart ist jetzt dann doch sehr, ich sag mal, anders. Und wenn jetzt die ganzen Begleitkurse noch ausfallen, die eigentlich für Präsenzveranstaltungen angedacht waren, da fallen natürlich auch gerade die Kontakte jetzt ein bisschen weg, dass man dann wirklich nur noch zu Hause sitzt. Also ich stelle es mir schon eher beschissener vor, als ich es jetzt gedacht hätte.
Das Wintersemester ist heute ein Thema bei Campus und Karriere, denn heute beginnen an vielen Hochschulen die Veranstaltungen leider nur online. Aber an so mancher FH geht schon seit 4 Wochen etwas in Präsenz. Wie man an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften das Semester weiter hybrid gestalten will, auch darum geht es bei uns. Ich bin Thekla Jahn, willkommen zum Bildungsmagazin. Eigentlich hätte heute wieder Leben einkehren sollen an den Unis und Hochschulen zwischen Flensburg und Konstanz. Denn heute sollten die verschobenen Semesterveranstaltungen möglichst wieder mit viel Präsenz beginnen. Allein es soll nicht sein. Durch die Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen herrscht in den allermeisten Hörsälen und Seminarräumen weiter gähnende Leere. Allerdings, wie könnte es anders sein, gibt es von Bundesland zu Bundesland wieder leichte Unterschiede. An manchen Hochschulen sind nahezu alle Präsenzveranstaltungen abgesagt worden. Andernorts versucht man es mit einer Kombination von digitalem und Vorortlernen. Semesterauftakt in Deutschland. Thomas Wagner hat sich für uns einmal in Konstanz am Bodensee umgehört.
Schön war es damals als Erstsemester an der Hochschule für Wirtschaft, Technik und Gestaltung Konstanz. Gazi Özkan studiert mittlerweile im 7. Semester Wirtschaftsinformatik.
Es gab eine Einführungsveranstaltung, wir waren alle in einem großen Saal drin. Ich bin ja zugezogen nach Konstanz zum Studieren und dementsprechend kannte ich hier auch niemanden. Durch diese Einführungsveranstaltung war es halt so, dass ich dann auch direkt die Leute kennengelernt habe.
Traurig ist heute als Erstsemester an der Universität Konstanz. Nathalie Rettig studiert Psychologie.
Ja, ich bin schon traurig, ehrlich gesagt. Also es ist alles online und halt sehr schwierig, wenn man die Leute gar nicht persönlich treffen kann. Und es ist auch alles schade, weil die ganzen Partys nicht stattfinden können.
Nie waren sie zum Semesterstart so leer wie heute. Die Unis und Hochschulen im Land, bei denen der Start ins Semester haargenau mit dem Auftakt zum 2. Corona-Lockdown zusammenfällt.
Der Campus ist zurzeit relativ leer, aber nicht so leer, wie man glauben könnte. Wir haben ja doch durchaus Betrieb. Wir haben Bibliotheksbetrieb, wir haben Laborbetrieb und wir haben natürlich den normalen Forschungsbetrieb. Da ist schon was los, aber natürlich in keiner Weise vergleichbar mit dem normalen Wintersemester, wo wir in der ersten Vorlesungswoche natürlich eher einem Bienenstock gleichen.
So der Rechtswissenschaftler Professor Michael Stürner, Prorektor für Lehre an der Universität Konstanz. Die Uni hält sich penibel an die Lockdown-Verordnung, die das baden-württembergische Wissenschaftsministerium den Hochschulen für den November vorgegeben hat. So gut wie keine Präsenzangebote im November, in Konstanz sogar darüber hinaus.
Das heißt Pause, und die Pause ist bei uns bis Weihnachten. Wir haben gesagt, eine Entscheidung im November den Lehrbetrieb runterzufahren, die heißt für viele Studierende faktisch, sie fahren bis Weihnachten nach Hause. Und wir wollten diese Entscheidung ganz klar kommunizieren. Bei uns gibt es keine Lehre bis Weihnachten.
Ausnahmen vom Verbot der Präsenzveranstaltungen sind möglich, beispielsweise für Laborübungen. Stürner zeigt für diese Verordnung aus dem Wissenschaftsministerium zwar grundsätzlich Verständnis, allerdings...
Wir hätten uns gewünscht, dass die Normalität bereits jetzt schon stattgefunden hätte, dass wir im Winter so eine Art Rumpfbetrieb fahren können. Wir hatten von unseren 120 Hörsälen im Prinzip 110 verplant für Lehrveranstaltungen aller Couleur, damit genau das stattfinden kann, nämlich die Interaktion natürlich auch auf horizontaler Ebene zwischen Studierenden auf dem Flur oder auch mal kurz im Hörsaal. Wir haben viele Formate mit Gruppenarbeit. Das ist digital nur sehr schlecht abzubilden.
Semesterauftakt ja, aber soziale Kontakte nach Möglichkeit nein. Dies ist fast ein Widerspruch in sich. Und dennoch, es handelt sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, so die grüne baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer.
Und dazu gehören die Hochschulen. Wir reden also über 4 Wochen Kraftanstrengung, in der für die Hochschulen der Grundsatz gilt, virtuelle Online-Lehre geht vor, nur in Ausnahmen, wenn der Schaden größer wäre, Präsenz unbedingt erforderlich ist, darf eine Präsenzveranstaltung gemacht werden. Also Laborbereiche, aber auch Prüfungen können darunter fallen. Ich glaube, dass das vertretbar ist. diese Kraftanstrengung der 4 Wochen miteinander zu machen.
Allerdings wird diese Kraftanstrengung bezogen auf die Hochschulen von Bundesland zu Bundesland eher unterschiedlich vollzogen. Während Hessen dem eher strikten baden-württembergischen Kurs folgt, will Bayerns Wissenschaftsminister Siebler Präsenzveranstaltungen in begrenztem Umfang zulassen. Auch an den sächsischen Unis Leipzig und Halle gibt es in überschaubarem Umfang Präsenzangebote. Aus Sicht der baden-württembergischen Wissenschaftsministerin Theresia Bauer ist das aber kein Flickenteppich.
Ich glaube, wir sind gar nicht weit auseinander. Wir haben einfach ja nur den Grundsatz umgedreht. Wir sagen jetzt für die nächsten 4 Wochen, der Grundsatz ist Online-Lehre. Ihr habt aber die Möglichkeit, begründete Ausnahmen zu machen, wenn ihr Hygienevorschriften habt. Das ist nicht so anders wie in Bayern auch.
Trotzdem vergeht zu manchem Studierenden so allmählich die Lust am Studieren, eben wegen fehlender Präsenzangebote. Wissenschaftsinformatikstudent Gazin Özkan aus Konstanz.
Ich stand auch davor, den Master jetzt nach dem Bachelor zu machen, und das war auch ein Grund, warum ich mir das dann anders überlegt habe, weil mir einfach diese persönliche Nähe gefehlt hat. Zurzeit mit den Online-Veranstaltungen war das nicht so förderlich, meiner Ansicht nach.
Thomas Wagner war das mit Stimmen aus Konstanz, oder wie er sagt, Konstanz, wie man vor Ort zu sagen pflegt. Weil das Studieren nicht mehr so ist wie gedacht, haben also mancher Frust. Andererseits sind die Studierendenzahlen auf einen Rekordwert gestiegen. Leicht wird es für keinen werden, aber es gibt Lichtblicke in der Hochschullandschaft, und die kommen vor allem von den Fachhochschulen bzw. Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Dort ist man, wie eben auch schon gehört, pragmatisch unterwegs, wie zum Beispiel auch an der Fachhochschule in Potsdam. Seit 4 Wochen läuft dort das Semester bereits, auch teilweise mit Präsenzveranstaltungen. Also so, wie es für alle Hochschulen in Deutschland geplant war, ein Wintersemester als Hybridsemester. Ich habe mit der Präsidentin der FH gesprochen, mit Frau Professor Eva Schmidt-Rodermund, und sie gefragt, wie lange dort das Hybridsemester noch andauernd wird. Ich habe sie gefragt, ob es denkbar sei, dass sie ab einem bestimmten Zeitpunkt entscheidet, nur online zu gehen.
Naja, die Antwort teilt sich in 2 Teile. Also wir wollen nicht Fernhochschule Potsdam werden. Das heißt, wir hoffen natürlich, dass wir eines schönen Tages wieder richtig im Präsenzbetrieb werden unterrichten können. Aber was jetzt das Corona-Geschehen anbetrifft, na klar, das kann passieren. Wir fahren jetzt alle miteinander auf Sicht. In Brandenburg sind die Hochschulen auf. Das bedeutet aber nicht, dass alle unsere Lehre jetzt in Präsenz stattfindet, sondern ein Großteil eben tatsächlich digital. Aber wir probieren eben insbesondere für unsere Erstsemester ein Angebot aufrechtzuerhalten, dass die sich erstmal zurechtfinden.
Seit 4 Wochen gibt es nun schon Studium an der FH in Potsdam. Wie sind denn die Erfahrungen aus den vergangenen 4 Wochen Hybridsemester?
Die Erfahrungen sind super. Unsere Studierenden kommen in kleinen Gruppen auf den Campus. Wir betreuen sie zum Teil auch an der frischen Luft. Sie sehen viel von dem, was wir machen, und wir versuchen halt gerade den Neuen so ein bisschen ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie Studieren funktioniert. Die alten Häsinnen und Hasen, die wissen das ja schon. Das heißt, für die machen wir dann eben wirklich auch ein digitales Angebot. Aber gerade für die Erstsemester ist das ziemlich wichtig, dass sie das erstmal sehen. Und die kommen und kriegen ihre Einführungsveranstaltungen. Die lernen sich jetzt erstmal auch ein bisschen kennen. Die beschnuppern die Hochschule, die lernen ihre Werkstätten und Labore kennen und ihre Lehrenden. Und das funktioniert jetzt ziemlich gut.
Wie haben Sie sich denn auf dieses ungewöhnliche Hybridsemester, das hoffentlich ein Hybridsemester bleibt, vorbereitet, um eine qualitativ hochwertige Lehre aufrechterhalten zu können?
Naja, wir haben ja letztes Semester schon komplett digital und auch zeitlich in dem Fenster, was wir geplant hatten, unterrichtet. Das heißt, die Lehrenden bei mir an der Hochschule haben da schon ganz hervorragend gearbeitet. Die haben ihre Lehrveranstaltungen umgestellt. Die sind digital jetzt schon ziemlich gut präpariert. Und der hybride Teil, also das, was wir jetzt sozusagen in Präsenz machen, ist ja in etwa das, was wir vorher gemacht haben, sodass uns das jetzt eigentlich gar nicht schwer fällt. Was ein bisschen schwierig ist, ist, dass wir nicht so genau wissen, ob wir das jetzt so werden weitermachen können, denn das hängt ja auch von den Entwicklungen der Zahlen ab, wie die dann jetzt in den nächsten Wochen aussehen werden.
Haben Sie sich schon darauf eingestellt, dass es möglicherweise nicht nur dieses, sondern auch noch das nächste oder vielleicht sogar noch länger Semester so bleiben wird wie jetzt? Haben Sie also ein langfristiges Konzept bereits erarbeitet?
Nee, so richtig ein langfristiges Konzept haben wir nicht erarbeitet, weil wir einfach jetzt so ein bisschen entscheiden von Tag zu Tag, wie wir das jetzt weiter handhaben können, wie das in die Landschaft passt. Was wir aber durchaus haben, ist, dass wir Pläne gemacht haben, welche Teile dessen, was wir jetzt anbieten, wir gerne in die Zeit nach Corona überretten wollen. Wir haben eine ganze Reihe von Studienangeboten, wo digital nicht nur die Struktur ist im Moment, so dass man eben den Unterricht machen kann, sondern digital ist auch Inhalt. Ich will mal ein Beispiel sagen. Also bei uns kann man soziale Arbeit studieren und wir erarbeiten dort gerade Modelle, wie man sozialpädagogische Betreuungsangebote für Jugendliche auch digital anbieten kann. Und ich glaube, dass das was ist, was wir auch weiterhin haben werden, einfach weil die Jugendlichen das viel cooler finden, auf ihrem Handy betreut zu werden, als von dem Sozialarbeiter oder der Sozialarbeiterin, die bei ihnen vorbeikommt. Und da entwickeln wir uns einfach weiter. Und ich glaube auch, dass unsere Studierenden, die ja zum Teil im Beruf schon stehen, dass die auch ziemlich froh sind, wenn sie manche Angebote auch digital in Anspruch nehmen können und die dann eben auf dem Sofa angucken können und nicht unbedingt in die Hochschule fahren müssen. Also ich glaube schon, dass wir für die künftige Zeit etwas mitnehmen werden von den Inhalten und Strukturen, die wir jetzt gerade aufbauen.
Sie sind Optimistin, wie man bemerkt, und auch ganz pragmatisch das, was man sich auch vorstellt, was an einer FH oder einer HAW, also Hochschule für angewandte Wissenschaften, stattfindet. Könnten Sie in irgendeiner Weise Blaupause sein für andere Hochschulen bzw. Universitäten?
Ist schwierig zu beantworten, weil das, was man machen kann, natürlich ganz unmittelbar von der Fachrichtung abhängt. Wir bieten einen Studiengang an, Konservierung, Restaurierung. Wenn ich da an meinem Buntsandstein in meiner Figur stehe und an der arbeite und da bestimmte Tests machen muss, das kann ich einfach nicht anders machen als in Präsenz. Und das ist natürlich für einen Studiengang, was weiß ich, Philosophie an einer Universität so nicht zutreffend. Da kann man vieles auch digital machen, was dann wirklich nicht mit Anwesenheit verbunden sein muss. Das muss man, glaube ich, jeweils entscheiden in den Fächern, in denen man gerade ist. Aber ich glaube schon, dass ein Beispiel der Fachhochschulen in Deutschland ein Stück weit sein kann, wie mit hochgekrempelten Ärmeln und schnell sie rangegangen sind und ihre Angebote auf digital umgestellt haben. Ich glaube, das muss uns erstmal einer nachmachen.
Vorbildliche Arbeit der Fachhochschulen und Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Ganz herzlichen Dank für die Information von Frau Professor Eva Schmidt-Rodermund, der Präsidentin der FH Potsdam. Danke Ihnen.
Sehr gerne.
Während wir in Deutschland seit heute verstärkt Kontaktbeschränkungen einhalten sollten, sinnvoll wäre es ja auch, wenn alle die Corona-App nutzen würden, die jetzt auch in Europa zum Teil länderübergreifend funktioniert, damit es keinen richtigen Lockdown gibt, scheint in Frankreich schon jetzt ein längerfristiger Lockdown nötig.
Campus und Karriere. International.
In Frankreich drohen die Covid-19-Infektionen und die Folgen für das Gesundheitssystem außer Kontrolle zu geraten. Zur Eindämmung der Pandemie hatte die französische Regierung vor 2 Monaten nach den Sommerferien eine generelle Maskenpflicht am Arbeitsplatz angeordnet. In öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften war sie ohnehin angesagt. Genützt hat es wenig. Seit Freitag muss nun jeder, der kann, wieder von zu Hause arbeiten. Die Einrichtungen des öffentlichen Dienstes sollen allerdings geöffnet bleiben. Nicht nur an diesen Arbeitsplätzen ist die Maskenpflicht weiter Thema. Susanne Krause bringt uns auf den aktuellen Stand.
In Frankreich müssen seit heute früh, Ende der Herbstferien, nun auch Grundschulkinder Maske tragen. Ab dem 6. Lebensjahr, bisher galt die Maskenpflicht erst ab 11 Jahren. Viele Eltern hingegen können derzeit bei der Arbeit auf die Maske verzichten. Letzten Freitag schickte die Regierung das Gros der arbeitenden Bevölkerung ins Homeoffice. Frankreich ist erneut im Lockdown-Modus. Das hatte Staatspräsident Emmanuel Macron Mittwochabend im Fernsehen angekündigt. Am Abend drauf, wenige Stunden vor Beginn der Ausgangssperre, wurden im Pariser Großraum knapp 700 Kilometer Stau gemeldet. Viele Hauptstadtbewohner seilten sich ab ins Ferienhaus auf dem Land. Audrey und Denis Dufour leben auf dem Land, 70 Kilometer östlich von Paris. Audrey Dufour ist in der Personalabteilung einer großen Pariser Bank tätig, Iman Denis in einer Druckerei. Nun sitzen beide wieder am Computer zu Hause, ohne Maske. Obwohl, an die Maskenpflicht haben sich beide erstaunlich schnell gewöhnt gehabt. Anfangs fand ich es beklemmend, mit Maske zu arbeiten. Mittlerweile ist es ganz normal. Es ist ja notwendig, angesichts dessen, wie der Virus grassiert.
Au niveau du travail, tout le monde joue le jeu.
Bei mir auf der Arbeit ziehen eigentlich alle mit. Wenn ich allerdings telefonieren muss, suche ich mir einen leeren Raum, wo ich die Maske ablegen und ungestört reden kann. Diese Maskenpflicht gilt seit 2 Monaten überall in Frankreich. Im Open Space, auf dem Flur, am Kaffeeautomat, in den Konferenzräumen und in Dienstfahrzeugen. Der Arbeitgeber muss Maske und Gel stellen. Das läuft heute problemlos. Wer ohne oder mit schlecht sitzender Maske erwischt wird, dem kann sogar die fristlose Kündigung drohen, erklärt Alain Griset vom Pariser Finanzministerium im TV-Infokanal BFM. Wenn der Arbeitnehmer es ablehnt, eine Maske zu tragen, mahnt ihn der Arbeitgeber ab. Eine solche Weigerung kann als beruflicher Fehler gewertet werden. Bislang ging nur ein einziger Fall von sofortiger Kündigung wegen Missachtung der Maskenpflicht am Arbeitsplatz durch die Medien, sagt Charles Nati, Präsident der Pariser Ortsgruppe des Arbeitgeberverbands MEDEF. Frankreich zählt 1,5 Millionen Unternehmen. Im ganzen Land wurden bislang nur sehr wenige Sanktionsfälle oder Abmahnungen erfasst. Zumeist lassen sich Probleme im Gespräch klären. Insgesamt wird die Maßnahme reibungslos umgesetzt. Mitte letzter Woche sorgte ein bedrückender Befund für Schlagzeilen. Die Corona-Pandemie sei im Land außer Kontrolle geraten. Nun bittet die Regierung in Paris, gegebenenfalls auch zu Hause Maske zu tragen, um alte und kranke Familienmitglieder zu schützen. Das, genau wie die terroristischen Attentate der vergangenen Wochen, drückt den Franzosen aufs Gemüt. Doch zur Maske, neben weiteren Sicherheitsregeln, gibt es keine Alternative, meint Christine Maillard. Sie trägt seit 8 Monaten bis zu 12 Stunden am Tag Maske. Maillard ist Krankenschwester in einem Altenpflegeheim im weiten Osten von Paris. Wenn es möglich wäre, darauf zu verzichten, würden wir es tun. Wobei, schon seit Jahren ist es in unserem Team Sitte, im Krankheitsfall mit Maske zu arbeiten. Als bei Ausbruch der Corona-Pandemie plötzlich das ganze Personal Masken trug, habe das die Heimbewohner sehr erschreckt, sagt Maillard. Seit die Maskenpflicht nun jeden im Haus betrifft, sei die Lage entspannter. Die Krankenschwester ist selbst erstaunt, wie viel sich nonverbal vermitteln lässt, mit Gesten, mit einem Blick. Sehr kompliziert ist es allerdings für eine betagte Heimbewohnerin, die nur noch von den Lippen ablesen kann. Ich gehe dann auf Abstand, ziehe die Maske ab und formuliere meine Botschaft, tonlos, um möglichst wenig Speichel zu verbreiten. Aber sie ist nun mehr isoliert denn je. Bislang haben die Franzosen auf der Arbeit ohne groß zu murren Maske getragen, um bloß nicht wieder ins Homeoffice zu müssen. Der neue Lockdown wirkt da wie eine kalte Dusche.
And the winner is? Die Antwort gibt es frühestens in 2 Tagen, eher später. Wer wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten, Joe Biden oder Donald Trump? Im Vorfeld haben sich mehr als 5000 deutsche und amerikanische Schülerinnen und Schüler ebenfalls diese Frage gestellt, im Rahmen eines bundesweiten Schulprojekts. Die US-Botschaft und die Leuphana-Universität Lüneburg hatten die Idee ausgearbeitet. Einzelne Schulklassen bzw. Englischkurse bekamen jeweils einen US-Bundesstaat zugelost, für den sie dann eine Wahlprognose erstellen sollten. Wie fallen die Prognosen aus? Dietrich Mohaupt hat sich mit einem der Kurse am Gymnasium Mellendorf bei Hannover getroffen. Die Schülerinnen und Schüler dort hatten die Aufgabe, den Swing State Florida genauer unter die Lupe zu nehmen und eine Vorhersage zu wagen.
We believe that the upcoming election in Florida will be a very close call, but we assume that Donald Trump will come out on top.
Es wird knapp, aber Donald Trump wird Florida gewinnen, so fasst Alexander McGuigan als Sprecher des Englischkurses am Mellendorfer Gymnasium die Prognose zusammen. Seit Anfang September haben sich die 21 SchülerInnen mit dem Wahlkampf in den USA befasst. Aufgeteilt in 5 Gruppen. Kursleiter Michael Sassenberg.
Ich habe mich schon gefreut, dass wir Florida bekommen haben. Diese 29 Wahlleute können am Ende entscheidend sein. Es steht von vornherein nicht fest, wer diese Stimmen bekommen wird. Es ist eben ein Staat, der so ganz viele unterschiedliche Facetten mit sich bringt. Sowohl von der ethnischen Zusammensetzung, von der sozialen Zusammensetzung, auch vom Wahlverhalten in der Vergangenheit.
Gemeinsam mit der US-Botschaft haben Projektmanager Johannes Kalliampos und seine Kollegen vom Lehrstuhl Lehrstuhl für englische Didaktik an der Leuphana Universität die Kursinhalte und das Lerndesign für das Projekt entwickelt. Es sollte möglichst authentisch den Wahlkampf in den USA abbilden.
Das beinhaltet natürlich, dass die Schülerinnen und Schüler sich mit realen Materialien, Nachrichtentexten, Videos, Websites auseinandersetzen, aber eben auch Statistiken versuchen zu entschlüsseln zur Wahlbevölkerung, zur aktuellen Wirtschaftslage, aber eben auch anderen Fragestellungen, die aktuell im Wahlkampf eine Rolle spielen.
Das Material für den Englischunterricht und die Hausaufgaben lieferte ein eigens erstelltes Internetportal. Regelmäßig trafen er und seine Mitschüler sich zur Recherche am Computer, erzählt Fabian Broja.
Die Internetseite ist sehr gut strukturiert. Man kann erstmal so einen generellen Überblick über Florida bekommen. Dann soll man sich auf bestimmte Probleme festlegen. Und da kann man sich verschiedene Internetseiten draus suchen. Da kann man lesen, wie die einzelnen Kandidaten dazu stehen.
Das Portal verzahnt diese aktuellen Informationen über die Kandidaten und ihre Parteien mit Hintergrundinformationen über das amerikanische Wahlsystem. Ein Link zum Beispiel führt zu einem Video-Crashkurs über die Besonderheiten der US-Präsidentenwahl.
Every 4 years, Americans who are 18 or older have a big responsibility. Our votes decide who becomes the president of the United States. Unfortunately, the US election system isn't that simple.
Bei ihren Recherchen mussten sich die Schülerinnen und Schüler auch immer wieder mit Fake News auseinandersetzen. Wie sehr Fake News die nordamerikanische Gesellschaft spalte, das habe sie bei einem USA-Aufenthalt hautnah erlebt, erzählt die Schülerin Mia Schubert.
Ich persönlich war in den USA bei einer Familie, die Trump unterstützt hat, und die haben halt Fox News geguckt und alles andere als Fake News betitelt. Und ich finde schon, dass das zum Teil vielleicht problematisch ist, wenn man immer nur die eine Seite sich anguckt und halt auf gar keine anderen Quellen quasi mehr drauf gucken möchte.
Persönliche Erfahrungen, Internetrecherche, Gespräche mit Freunden in den USA. Die Mellendorfer SchülerInnen nutzten viele Wege, um sich ihr ganz eigenes Bild vom US-Wahlkampf zu machen. Andere Schulklassen vernetzten sich auch über Social-Media-Kanäle mit Schulklassen in den USA. Dafür reichte in Mellendorf die Zeit nicht. Trotzdem ist eine ausführlich begründete Prognose zum Wahlausgang im Swing State Florida herausgekommen. Florida ist ein sehr religiöser, eher republikanisch-konservativ geprägter Staat. Viele Bewohner unterstützen das Recht auf Waffenbesitz und lehnen Abtreibungen ab. Trump hat die Wirtschaft gestärkt, das hat Jobs geschaffen. Die Infektionsrate liegt über dem Durchschnitt in demokratisch geprägten Staaten. Viele nehmen offenbar wie Trump Covid-19 nicht sehr ernst. Nach Abwägung aller Argumente sagen wir voraus, dass Donald Trump Florida gewinnen wird. Eine klare Aussage. Und wie die Vorhersagen bei zurückliegenden US-Wahlen gezeigt hätten, eine durchaus ernstzunehmende Prognose, betont Ioannis Kalliampos von der Leuphana-Universität.
Natürlich können wir nicht den Anspruch haben, da mit professionellen Meinungsforschungsinstituten zu konkurrieren, aber wir haben das Projekt ja bereits mehrmals durchgeführt. 2008 und 2012 waren tatsächlich die Schüler deutlich näher an dem tatsächlichen Ergebnis der Wahlen dran, als das damals die Wahlforschungsinstitute waren.
Also, auf die Schüler ist Verlass. Demnach geht Florida an Donald Trump, so die Prognose des Englischkurses am Gymnasium in Mellendorf bei Hannover. Aber Joe Biden wird trotzdem der 46. Präsident der USA. So lautet nämlich die Gesamtprognose des bundesweiten Schulprojekts Teach About US. Das Prognoseergebnis wurde heute Vormittag bekannt gegeben. Der demokratische Kandidat wird demnach 334 Stimmen des Electoral College, also dem Gremium aus Wahlmännern und Frauen, gewinnen. Donald Trump nur 204 der insgesamt 538 Stimmen. Wir werden sehen, ob es so kommt. Das war Campus und Karriere für heute mit Thekla Jahn. Und noch ein Blick auf die nachfolgende Sendung Corso Kunst und Pop. Dort geht es unter anderem um die Literaturverfilmung Waiting for the Barbarians.